Herr Greiner, Sie haben als Feuilletonchef und Literaturkritiker viele Autoren vorgestellt, in der Zeitung kritisch begleitet, rezensiert, vielleicht auch verrissen. Und Sie haben natürlich auch viele berühmte Persönlichkeiten, Autoren und Autorinnen persönlich kennengelernt. Erinnern Sie sich noch an eine persönliche Begegnung, die Sie besonders beeindruckt hat?
Na, das war wahrscheinlich die mit Peter Handke in Paris. Er wohnt ja schon seit vielen Jahren da, das heißt genau genommen in einem Vorort, in einem westlichen Vorort von Paris, Chaville. Und da hat er ein Haus, ein sehr schönes Haus mit einem größeren Garten drumherum, sehr verwunschen alles. Und da habe ich ihn mal besucht, schon viele Jahre her, um mit ihm ein Gespräch zu machen. Und dann hat er mir erst das Haus gezeigt, das wirklich ganz besonders ist, weil es ist eigentlich ein großes Stilleben, in dem ganz bestimmte Anordnungen getroffen sind, die man auch nicht sofort versteht. Also zum Beispiel hat er auf den alten Holztischen, da sind ganz viele Zeichenblätter und eine unendliche Menge von Buntstiften und Farbstiften, die ganz ordentlich nebeneinander gelegt sind. Er ist ja ein großer Bleistiftfreund. Er hat ja auch mal die Geschichte des Bleistifts geschrieben. Und er führt ja auch immer Tagebuch. Die Tagebücher sind zum Teil inzwischen im Literaturarchiv in Marbach gesammelt. Da kann man die auch sehen, indem er nicht nur Notizen macht, sondern auch Zeichnungen macht.
Und haben Sie die Zeichnungen gesehen?
Ja, die sind sehr schön. Ja? Und die macht er eben mit verschiedenfarbigen Stiften. Ja. Deswegen braucht er immer so viele Stifte.
Da mussten Sie aufpassen, dass Sie nichts verrückt haben.
Nein, ich habe es mich gehütet, das anzufassen. Also, es war dann ein sehr schönes Gespräch. Aber was ich erzählen will, ist, dass er ist ja ein großer Wanderer, ein großer Spaziergänger auch. Er hat dann vorgeschlagen, dass wir von Chaville aus nach Versailles zu Fuß gehen. Das würde ein normaler Mensch gar nicht finden, weil diese Strecke ist unterbrochen von Bahnlinien, auch von Schnellstraßen und auch von der Seine. Aber er kennt diese Gegend so gut, dass wir eigentlich fast den ganzen Weg durch Wälder oder Waldstücke gegangen sind. Wir waren 2 Stunden unterwegs und kamen dann rechtschaffen müde in Versailles an, wo er dann ein wunderbares Lokal kannte, wo wir dann eigentlich doch sehr gut zu Abend gegessen haben. Und mir hat es noch etwas besser geschmeckt als ihm, weil er hatte irgendwie Probleme mit den Zähnen und hatte Zahnschmerzen, was dem Interview aber glücklicherweise nicht geschadet hat.
Und Sie haben dann beim Gehen gesprochen und das floss alles quasi schon in Ihren späteren Artikel ein?
Nein, wir haben vorher ganz ordentlich am Tisch gesessen und ich hatte ein Kassettengerät und habe das aufgezeichnet. Und wir haben natürlich beim Gehen auch gesprochen, aber das konnte ich nicht aufzeichnen. Und das war auch so, dass wir dann eine Zeit lang dann auch schweigend nebeneinander hergegangen sind. Der ist ja, gehört nicht zu den Leuten, die pausenlos reden. Also man kann auch, gerade wenn man, und es war eine ganz schöne Begegnung, wenn man sich da ganz gut verstanden hat, kann man ja auch schweigend durch den Wald gehen. Und so war das dann da auch. Handke gilt ja als schwierig und das ist ja auch manchmal, aber ich war dann doch sehr erfreut darüber, dass er sehr freundlich war und mir sehr zugewandt war. Er hat ja mir auch mal vorgeworfen, das kann ich auch gut verstehen, dass ich sein Tagebuch vom Gewicht der Welt ziemlich böse verrissen habe. Aber er ist nicht nachtragend, also das muss man ihm dann doch zugute halten. Also er war dann doch recht freundlich. Ja.
Das war aber wahrscheinlich nicht immer so, dass die Autoren das so hinnehmen konnten und weiterhin mit ihnen gut bekannt blieben oder sogar befreundet.
Nein, das war nicht immer so, das ist klar.
Sie wissen, was ich meine.
Ich weiß, wen Sie meinen. Ich hatte mal, ja, ich drücke es mal etwas offen aus, eine freundschaftliche Beziehung zu Louis Bagley. Und das kam so, dass ich hatte mal ein Buch geschrieben.
Vielleicht müssen wir kurz einflechten, das ist der Autor, amerikanisch.
Ja, amerikanischer Schriftsteller.
Polnischer Abstammung.
Genau, er hat dieses Buch geschrieben, Lügen in Zeiten des Krieges.
Wunderbares und Buch.
Ja, ein sehr tolles Buch, damit ist er berühmt geworden. Dann hat er geschrieben einen Roman, der in Paris spielt, Der Mann, der zu spät kam. Das fand ich auch sehr toll und hat es auch damals sehr gelobt nach meinen Kräften. Und dann hat er geschrieben, Wie Max es sah, auch ein sehr schönes Buch. Also ich habe ihn 3-mal gelobt und dann, ich habe nicht über alle Bücher geschrieben, das wäre ja auch ein bisschen komisch. Dann kam der Roman Schiffbruch und den fand ich sehr daneben. Und nun war ich ein bisschen in der Verlegenheit und dachte, soll ich drüber schreiben? und dachte, Mensch, du hast ihn so oft gelobt, dann kannst du auch mal sagen, wenn du etwas nicht so toll findest, ne? Und habe es auch noch den Kollegen gezeigt und die sagten, ja, ach, das kannst du doch ruhig machen, das ist eine relativ faire Kritik, es ist zwar ein Verriss, aber so. Und ich hätte eigentlich ein bisschen auf mich selbst hören sollen und sagen, dann mach es lieber nicht. Ich habe es also gemacht, die Rezension erschien und Beckley war sowas von sauer. Er hat mir dann einen Fax geschickt, der allerknappesten Art. Und dann habe ich dann später nochmal mit ihm einen kleinen Briefwechsel gehabt. Und es ist aber, dieser Bruch hat sich nie mehr kitten lassen.
Haben Sie das Gefühl gehabt, als Sie so viel schreibender Literaturkritiker waren, dass Sie Macht hatten?
Ja, das Gefühl hat man natürlich, weil es ist ja nicht nur ein Gefühl, das lässt sich auch nachweisen. Also man kann Autoren wirklich schaden mit einem Verriss. Vor allem dann, wenn man früh dran ist oder vielleicht sogar der Erste ist. Weil ein Blick ins Archiv zeigt ja, dass es gewisse Leitmedien gibt, also die FAZ, die Süddeutsche, Spiegel und die Zeit, die dann den Ton angeben. Und wenn da in diesen Leitmedien der Daumen nach unten gesenkt wird, dann neigen andere Medien, ich sage jetzt mal etwas herablassend, ist aber eigentlich nicht so gemeint, Provinzzeitungen, dazu, sich dem anzuschließen. Also da hat man Macht. Und deswegen habe ich auch, ich glaube, immer darauf geachtet, diese Macht, also wenn es jetzt um Verrisse geht, nicht gegen junge, sozusagen noch unbekannte Autoren auszuüben. Man kann, wenn ein junger Autor mit seinem ersten Buch auf den Markt kommt und das Buch ist misslungen oder man hält es für misslungen, kann man durch eine abwägende, quasi freundschaftliche Kritik die Verdienste und die Chancen dieses Autors aufzeigen, zugleich seine Schwächen. Das würde ihm vielleicht sogar helfen können in manchen Situationen, aber den jetzt zu zerschmettern, das würde ich nicht machen. Und ich finde auch nicht, dass sich das gehört. Wir haben es dann eigentlich auch immer so gemacht, dass wir Debütanten, deren Debüt uns missfallen hat in der Redaktion, gar nicht rezensiert haben. Nun ist das für einen Autor eigentlich auch kein großer Trost, denn gar nicht wahrgenommen zu werden, ist möglicherweise noch schlimmer, als verrissen zu werden. Aber wenn Sie überlegen, welche gigantische Menge an Neuerscheinungen gerade auch deutscher Belletristik jedes Jahr auf den Markt kommt und Sie wissen, Sie haben in der Redaktion nur Platz für so und so viele Titel, dann muss man sich das sehr genau überlegen und dann denkt man, ach, lass es lieber in so einem Fall.
Ulrich Greiner, viele, viele Jahre Feuilletonchef, Literaturkritiker. Was ist für Sie gute Literatur?
Das ist eine gute Frage, ja. Also es ist jedenfalls nicht so, dass es dafür sozusagen eine Art Fragenkatalog gäbe, den man abhaken könnte. Sondern große Literatur zeichnet sich ja oft dadurch aus, dass sie etwas macht, was vorher in dieser Weise noch nicht gemacht worden ist. Und das dann manchmal auch etwas Befremdliches hat. Und das erklärt ja auch, weshalb große Autoren nicht selten erst nach ihrem Tod wirklich entdeckt worden sind, weil die Zeitgenossen sie nicht verstanden haben. Das kann also immer passieren. Aber wenn Sie nach Kriterien fragen, so würde ich denken, es müsste ein Buch sein, das eine Evidenz entwickelt. Sie lesen das und denken, ja, das ist es. Und das bedeutet noch gar nicht, dass Sie erklären können, warum Sie es gut finden, sondern es ist während der Lektüre werden Sie von etwas ergriffen. Es gibt ja diesen berühmten Satz des Schweizer Germanisten Emil Steiger, es komme darauf an, zu begreifen, was uns ergreift. Und das, finde ich, hat mir eigentlich immer gefallen. Das ist eigentlich die Aufgabe von Literaturkritik, zu begreifen, was uns ergreift. Das hat aber zur Voraussetzung, dass sie ergriffen sind. Ob das dann wirklich gut ist, ist dann noch eine zweite Frage. Wahrscheinlich hängt das miteinander zusammen, aber nicht in jedem Fall.
Ergreifen ist jetzt auch ein Wort, da könnte man sagen, naja, so ein ganz spannender Thriller oder eine ganz romantische Liebesgeschichte kann einen auch ergreifen und man kann sogar zu Tränen gerührt sein an bestimmten Stellen, muss aber keine große Literatur sein.
Ja, das ist wahr. Man kann sich auch unter seinem Niveau amüsieren. Aber mit ergreifen meine ich jetzt nicht die normale Spannung, wobei ich Spannungsliteratur keineswegs verachte. Es gibt ja solche Augenblicke, was weiß ich, lange Zugfahrten oder abends zu Hause, wenn man zu müde ist und im Fernsehen nichts Gescheites zu sehen ist, dass man sich irgendeinen Schmöker zur Hand nimmt und, wie mal eine Freundin sagte, sich den Kopf leer liest. Und das mache ich ganz gerne ab und zu. Daraus folgt natürlich nicht, wie Sie mit Recht bemerken, dass das große Literatur ist. Im Gegenteil. Das kann man aber dann unterscheiden. Es ist sogar manchmal so, dass gute oder große Literatur genau diese Art von Lektüre nicht erlaubt, weil sie in gewisser Weise zu anstrengend ist.
Verraten Sie uns, was Ihr letztes ergreifendes Literaturerlebnis war?
Naja, also ein wirklich großes Buch ist das Buch Nemesis von Philip Ross. Ein relativ schmales Buch, ich glaube 150 Seiten, aber das ist wirklich sehr, sehr toll. Das liegt aber jetzt schon einige Jahre zurück. Was ich gerade lese mit durchaus ambivalenten Gefühlen, ist dieser nun weitlich diskutierte Karl Ove Knausgård, dieser norwegische Schriftsteller, der sein Leben in 5 Bänden aufzeichnet und noch lange nicht fertig ist.
Und unendlich langsam und, ja, unendlich ausführlich langsam schreibt.
Ja, ja.
Ich habe mich noch nicht dran gewagt.
Und dieses Buch, das ist jetzt, glaube ich, in der chronologischen Reihenfolge, glaube ich, der 2. oder 3. Band, der ist jetzt auf Deutsch erschienen, handelt davon, wie er als 18-, 19-, 20-jähriger Mann als Student einer Literaturschule an die Universität Bergen geht und beschließt, Schriftsteller zu werden. Und wie ihm das Schreiben misslingt. Und wie er dauernd das Gefühl hat, ich kann es nicht, aber er will es. Und diese verzweifelte Situation eines jungen Mannes, der sich nicht in der Welt zurechtfindet, der dauernd das Gefühl hat, er ist blöd, die anderen mögen ihn nicht, der dann auch noch zu allem Überfluss eine unglückliche Liebe hinter sich hat und eine Vorsicht, die aber auch nicht wirklich glücklich endet. Das klingt alles nicht so verlockend, wie ich gerade merke, aber es ist sehr langsam geschrieben, aber auch sehr einprägsam und es hat einen gewissen Sog, dem ich mich schwer entziehen kann, was aber dazu führt, dass ich das Buch jetzt nach ungefähr 300 Seiten erstmal auf die Seite gelegt habe, weil es mich einerseits fasziniert, andererseits nervt, aber ich werde es bestimmt weiterlesen.
Ulrich Greiner, manche nennen Sie einen der wichtigsten deutschen Literaturkritiker. Wir haben jetzt schon einen kleinen Einblick in diese Welt bekommen. Wir werden später noch einmal darauf zurückkommen. Sie sind im September 2015 70 Jahre alt geworden. Als Feuilletonredakteur der FAZ, der FAZ, haben Sie Ihre journalistische Laufbahn begonnen. Dann sind Sie zur Zeit gegangen, lange dort geblieben bis zu Ihrem Ruhestand. Und Sie sind heute noch Autor für die Zeit, schreiben jede Woche eine Kolumne. Außerdem sind Sie Präsident der Hamburger Akademie der Künste. Pünktlich zu Ihrem 70. Geburtstag ist ein kleines Buch von Ihnen herausgekommen. Der Titel: Das Leben und die Dinge, alphabetischer Roman. Da gibt es 48 alphabetisch sortierte Begriffe von A, Akfa, Klack, bis Z, wie Zimmer. Und dazwischen gibt es viele andere Begriffe. Und Sie erinnern sich anhand dieser Dinge oder Objekte, Orte sind es auch manchmal. Lassen Sie uns einfach mit Akfa Klack beginnen, Ihr erster Fotoapparat.
Das war, ja, Akfa Klack, das war eine kleine Blechbox. Da konnte man, glaube ich, gar nichts einstellen. Man konnte, also Entfernung und alles, das gab es da nicht. Es gab, glaube ich, nur hell oder dunkel oder so. Also es war kinderleicht zu bedienen. Und da ich als Junge das faszinierend fand, habe ich da auch ziemlich viele Bilder mitgemacht. Und ich war damals sehr fasziniert von den Ergebnissen. Es gibt sogar noch irgendwelche Abzüge davon. Es war damals deswegen für mich und die Welt, in der ich lebte, so ein einschneidendes Erlebnis, weil die Welt, in der ich aufgewachsen bin, war nahezu bilderlos, verglichen jedenfalls mit der heute.
Das war ein Satz, der hat mich sehr fasziniert, weil ich dann auch dachte, 45 geboren, kleiner Junge, 10 oder 11 waren Sie, glaube ich, als Sie diesen Fotoapparat bekamen. Ich bin in einer bilderarmen oder bilderlosen Welt groß geworden und dachte ich, ja, das ist ein Wahnsinnsunterschied zu den Kindheitserlebnissen, die die heutigen Kinder haben.
Ja, das ist unglaublich. Na, man muss sich das vorstellen. Ich meine, so steinalt bin ich nun auch wieder nicht. Also wir hatten natürlich keinen Fernsehapparat. Ich weiß noch, Ich wohnte in so einem kleinen Stadtteil von Frankfurt am Main, Bornheim hieß das. Das waren so kleine Reihenhaussiedlungen. Und wir Kinder spielten da immer zusammen. Und dann verbreitete sich wie ein Lauffeuer die Nachricht, dass in der Familie eines befreundeten Mädchens, eines Nachbarmädchens, dass die einen Fernsehapparat hatten. Und da sind alle Kinder dahin geströmt in dieses relativ kleine Zimmer. Ich glaube, es saßen irgendwie 20 Kinder vor diesem Wundergerät und guckten das an. Und Sie können das ja noch in alten im Museum sehen. Das war so ein ziemlich mächtiger Holzkasten mit einem winzig kleinen, gewissermaßen eiförmigen Mattscheibe, also einer runden Mattscheibe, natürlich nur schwarz-weiß. Aber die Tatsache, dass da ein bewegtes Bild aus dieser Kiste kam, war eine unglaubliche Sensation. Und sonst gab es eigentlich keine Bilder. Meine Eltern hatten keine Illustrierten und die konnte man beim Friseur lesen, was ich dann auch gemacht habe. Sonst gab es immerhin Comics. Mein Großvater hat mir immer Mickey-Maus-Hefte geschenkt, hinter dem Rücken meiner Eltern. Das war damals verboten, galt als, machte man nicht, Comics lesen. Also das war eine bilderlose Zeit, ja.
In Ihrem alphabetischen und autobiografischen Buch »Das Leben und die Dinge« habe ich gedacht, ist das eine Anlehnung an diesen Titel des französischen Films von Claude Sauté?
Ja, das
»Die Dinge des Lebens«?
Das hat mich neulich schon jemand gefragt. Ja, nee, ehrlich gesagt nicht. Das ist mir auch nicht eingefallen.
Romy Schneider?
Ich glaube, ich habe den Film mal gesehen, aber ich bin kein Sauté-Kenner. Nein, es begann ja mit den Dingen, und zwar einer der Punkte, die mich auf die Idee brachten, war, es gibt autobiografische Schriften von Paul Auster, wo er sozusagen aus seiner Jugend erzählt, und da erzählt er von den vielen, vielen Zimmern, die er in Paris bewohnt hat, und anhand dieser Zimmer erzählt er sozusagen auch von seinen Liebschaften und so weiter. Er bleibt dann bei diesem Stichwort Zimmer, und es kommen dann noch ein paar andere Dinge, aber ich dachte, ja Mensch, in wie vielen Zimmern habe ich denn schon gelebt? Und so entstand diese Idee. Und der zweite Ansatzpunkt war noch davor eine Erfahrung, die jeder Mensch macht, der ein bisschen älter geworden ist, dass Freunde, Verwandte, manchmal auch liebe Verwandte plötzlich sterben, dass sie nicht mehr da sind. Das ist eine Sache, mit der jeder auf seine Weise umgehen muss. Und zugleich fiel mir auf, dass die Wohnung, in der ich lebe, immer voller wird. Also die Zahl der Dinge, um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen, die Zahl der Dinge nahm dauernd zu und die Zahl der Menschen nahm ab. Und als ich mir das vor Augen führte, dachte ich, es wäre vielleicht mal ganz gut, anhand von Dingen einen Rückblick zu versuchen, in dem dann auch die Menschen eine Rolle spielen. Das war die Idee.
Ist auch vielleicht in irgendeiner Weise typisch für Sie, weil Sie gelten als sehr zurückhaltender, geradezu hanseatischer Mensch, obwohl Sie aus Frankfurt stammen, also in Hesse sind. Sie sind auch nie im Mittelpunkt des literarischen Fernsehgeschehens gewesen, wie die Kollegen Marcel Reich-Ranicki oder Helmut Karasek. Die haben ja lange und intensiv diese Literaturrunden, literarisches Quartett und so weiter im Fernsehen bestritten. War das nicht Ihrs? Wollten Sie das nicht?
Naja, ich hatte lange Zeit größte Schwierigkeiten bei öffentlichen Auftritten. Ich erinnere mich an furchtbare Szenen, erinnert sich wahrscheinlich jeder, wenn man vor die Schulklasse treten musste und ein Gedicht aufsagen musste. Und ich fand das Schöne am Beruf des Journalisten immer das, dass man in die Öffentlichkeit hineinwirken konnte, ohne selber dabei auftreten zu müssen. Also ein Darsteller, ein unsichtbarer Darsteller. Und deshalb fand ich immer sehr angenehm und habe dann erst viele Jahre später gelernt, auch öffentliche Auftritte zu absolvieren. Sie haben mich immer, vor allem am Anfang, natürlich wahnsinnig gestresst. Ich bin ja auch zweimal Gast im literarischen Quartett von Reich-Ranicki gewesen und habe das, glaube ich, auch mit einigem Anstand absolviert. Aber es hat mich immer wahnsinnig angestrengt und ich hatte immer das Gefühl, das ist nicht mein Ding. Also ich bin nicht jemand, der besonders fernsehwirksam ist, und habe dann erst im Lauf vieler Jahre es gelernt, auch öffentliche Auftritte, ich will nicht sagen zu genießen, aber doch mit einiger Ruhe zu gestalten. Aber es ist nicht, glaube ich jedenfalls, nicht meine ursprüngliche Begabung.
wenn wir bei den Größen der Literaturkritik sind, Karasek, Reich-Ranicki, dann müssen wir auch Fritz J. Radatz nennen. War Ihr Chef, Ihr Vorgänger?
Das war mein Chef, ja. Der Radatz hat mich, ja, der hat mich ja hier nach Hamburg geholt. Auf der Buchmesse in Frankfurt 1979, auf dem berühmten Kritikerempfang des Surkamp Verlags, kam Radatz, den ich natürlich kannte, denn er war schon damals berühmt. Ich war also ein Nobody, auf mich zu und fragte mich, können Sie sich vorstellen, dass... Und das war natürlich sehr schmeichelhaft. Und ich habe dann nach relativ kurzer Bedenkzeit zugesagt und bin dann Anfang 1980 nach Hamburg in die Zeit gegangen. Er war damals Feuilleton-Chef. Und wir haben uns eigentlich immer gut verstanden. Vielleicht auch deshalb, weil wir uns gegenseitig geachtet haben. Ich rede in der Vergangenheit, weil er ja gestorben ist. Geachtet haben, aber wahrscheinlich auch deshalb, weil wir völlig unterschiedliche Typen und Charaktere waren.
War er trotz der Unterschiedlichkeit sowas wie ein Vorbild für Sie, menschlich oder beruflich?
Nee, das kann ich nicht sagen. Dazu war er sprachlich und überhaupt in seiner ganzen Denkweise und auch vor allem Lebensweise so anders als ich, dass ich das auch gar nicht, das hätte auch gar nicht gelingen können, wenn ich es versucht hätte.
Gab es andere?
Einen, den ich wirklich bewundert habe, war Karl-Heinz Bohrer. Der war damals Literaturchef der FAZ. Und für den habe ich auch als erstes geschrieben. Bei ihm habe ich sozusagen schreiben gelernt. Der ist ja dann nicht mehr sehr lange Journalist geblieben. Der ging dann als Korrespondent nach London. Und wenig später ist er dann zu einem weithin geachteten Wissenschaftler geworden. Er hat ja dann diese Professur in Bielefeld gehabt. Und ich habe ihn immer bewundert als eine hochgradig anregende intellektuelle Figur. Mit Bohrer zu reden, das steckte einem immer Lichter auf und man fühlte sich immer bei einem Bohrer-Gespräch so, als würde man sozusagen ein bisschen hochgehoben, als würde man ein bisschen sozusagen über dem Boden schweben. Das war so der reine Intellektualismus, oft sehr anregend, wie ich schon sagte, und dann eben auch sehr originell. Und das hat mich damals sehr animiert. Ich will nicht ausschließen, dass ich hier und da sogar Sprachwendungen von Bohrer imitierend verwendet habe, weil ich das so toll fand. Aber ich habe dann doch ganz anders geschrieben als er, weil Bohrer neigt zu einem bestimmten Stil, der eher anspruchsvoll ist. Ja, anspruchsvoll kann man wirklich sagen. Das ist, was Bohrer schreibt und auch damals geschrieben hat, war nicht für jedermann gedacht. Und die zweite Schule, in der ich dann ging, der zweite, den ich zwar nicht wirklich bewundert habe, aber doch, von dem ich sehr viel gelernt habe, war eben Reich-Ranicki. In dieser Hinsicht das Gegenteil, weil Reich-Ranicki ja unbedingt verständlich schreiben wollte. Es hat ihn nichts mehr interessiert, als den Leser zu gewinnen und zu überzeugen, zu überreden. Und um den Leser zu überreden, muss man ja erstmal so sprechen, dass der Leser versteht, was gemeint ist. Und ich erinnere mich noch, als Reich-Ranicki, der damals 1973 zur FAZ kam, mein allererstes Manuskript von mir bekam. Ich war ja dann sozusagen sein zweiter Redakteur. Ich habe damals geschrieben über Peter Schneiders Erzählung Lenz und habe mich da in eine ziemliche Begeisterung identifikatorisch hineingesteigert. Und er rief mich in sein Zimmer, bat mich, die Tür zu schließen und mich zu setzen, nahm mein Manuskript und las es mir laut vor. Und da wurde ich rot, weil diese Lektion habe ich nie mehr vergessen, weil beim Vorlesen merkte ich, wie unbeholfen, wie verhakt, wie unelegant die Sätze waren. Und das habe ich von ihm gelernt, weil er selber auch sich selbst seine Manuskripte vorgelesen hat. Das mache ich zwar jetzt nicht, dass ich sie mir laut vorlese, aber wenn ich schreibe, ist es doch so, dass ich sozusagen mit einer inneren Stimme die Sätze nochmal nachspreche und versuche, es so hinzukriegen, dass eine bestimmte Melodie oder eine bestimmte, ich sag's jetzt mal etwas pathetisch, eine bestimmte Schönheit haben. Das habe ich von Reich-Ranicki gelernt.
Mhm. Ja. Eter Villa-Lobos, das ist ein Name, der Gitarrespielern und Freunden der klassischen Gitarre etwas sagt. Es ist der Komponist, der viel Gitarrenmusik geschrieben hat, viel Literatur für Gitarre, ein brasilianischer Komponist. Und Sie wünschen sich für unser Gespräch heute die Etüde Nummer 1 für Gitarre. Das war die Etüde Nummer 1 für Gitarre von Heitor Villa-Lobos, einem brasilianischen Komponisten. Gewünscht hat sich das Stück Ulrich Greiner, viele Jahre Feuilletonchef und Literaturkritiker bei der Zeit. Und vor kurzem hat er seine autobiografischen Erinnerungen herausgebracht. Herr Greiner, diese Musik von Villa-Lobos, hat die eine besondere Bedeutung für Sie?
Na, die hat einfach die Bedeutung, dass ich ganz früher mal ziemlich intensiv klassische Gitarre gespielt habe. Das kam so, dass mein Vater, der auch dieses Instrument spielte, der hatte sogar zwei schöne Gitarren zu Hause, mich dazu animierte, aber nicht besonders streng jetzt. Aber ich kam eines Tages aus der Schule, wir hatten einen sehr guten Musiklehrer, der mit uns diese Karl-Orff-Schule machte, die also aus ganz einfachen Instrumenten besteht. Ja, genau. Und da kann man auch sehr gut Gitarre dazu machen. Mit anderen Worten, er hat alle Kinder in der Klasse aufgerufen, nachzusehen, ob es zu Hause nicht irgendein Musikinstrument gibt. Und dann sah ich die Gitarre und als mein Vater merkte, dass ich mich dafür interessierte, war er ganz begeistert und sagte, ja, toll, und das müsste ich doch lernen. Ich habe dann auch Gitarrenunterricht genommen und bin dann bis zu so einer, naja, niemals konzertreif, nicht annähernd, aber auch so, dass es mir selber Spaß machte. Und zu den Stücken, die ich gerne spielte, gehörten eben die spanischen und südamerikanischen Komponisten, von denen es ja nicht so wahnsinnig viele gibt, weil die Gitarre ist eigentlich als konzertantes Instrument nicht so wahnsinnig geeignet, weil sie relativ leise ist. Und da habe ich eben auch Villa-Lobos gespielt und eben die besagte Etüde, die ich dann also bis zu einer kleinen Vollkommenheit beherrscht habe, aber das ist leider vorbei. Aber ich habe sie immer geliebt.
Haben Sie vor Publikum auch mal gespielt?
Nein.
Familie,
nein.
Feste?
Nicht? Ja, bei der Familie mal, aber nicht so. Nee. Das war eigentlich mehr ein Hobby.
Und Sie hätten ja dann auch ganz leicht umsteigen können auf die E-Gitarre, weil die klassischen Gitarrespieler können gut Noten lesen, die haben eine gute Technik, Grifftechnik. Und
nein, ich glaube, ich bin da nicht wirklich begabt. Also ich hätte das natürlich machen können, weil es ist natürlich völlig klar, als ich dann in dieses Alter kam, war ja die Rockmusik gerade am Aufblühen und so eine richtige starke E-Gitarre, wo man sozusagen die Nachbarn das Fürchten lehren kann, hätte mir schon gefallen können. Aber irgendwie kam ich nicht drauf. Ich hätte es auch nicht gut gemacht. Nee.
Sie haben einmal gesagt, Musik sei die reine Kunst. Deshalb sei sie Ihnen so lieb. Ich dachte, die Literatur wäre für Sie die höchste und liebste Kunst.
Naja, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, aber wenn man eine Rangfolge der Künste versuchen wollte zu bestimmen, dann steht die Musik zweifellos ganz oben, weil die Musik relativ frei ist von profanem Material. Die Literatur, die ja nun mein Lieblingsgebiet ist, ist aber, und das ist ja auch die Ambivalenz, vielleicht der Reiz bei ihr, ist ja immer geknüpft an Sprache. Und Sprache ist ja unser aller Verständigungsmittel und Sprache kann auch beschmutzt oder verhunzt werden und Sprache ist vieldeutig und manchmal verräterisch und manchmal dient sie der Lüge. All das kennt man ja. Und sie ist eben auch das Mittel der Literatur. Und Sprache ist immer auch Mitteilung. Deswegen ist es ja relativ leicht, sich über einen neuen Roman zu verständigen. Also wenn Sie mit Ihrer Freundin irgendwie nachmittags ins Café gehen und die sagt, ich lese gerade ein tolles Buch. Ja, wovon handelt das denn? Und dann kann man das erzählen und damit hat man schon einen nicht unwichtigen Teil dieses Buchs wiedergegeben, wobei dann die Frage, warum das so gut erzählt ist und was der Dichter mit der Sprache macht, noch nicht beantwortet ist, aber besteht immer aus beidem. Bei der Musik können Sie das gar nicht unterscheiden, weil die Musik hat sozusagen keinen Inhalt. Es gab zwar immer mal Versuche der sogenannten Programmmusik, und als junger Mensch habe ich auch die Moldau von Smetana immer geliebt, weil man sich dann so vorstellen konnte, wie dann dieser Fluss als winzige Quelle beginnt, dann als kleiner Bach über die Steine sprudelt und am Ende mit gewaltigen Orchesterklängen dann ins Meer mündet. Es ist aber eigentlich ein bisschen einfältig gedacht. Das kann man zwar sich vorstellen, man kann es aber auch genauso gut lassen. Damit ist über die Musik nichts gesagt. Und die Musik ist auch gar nicht verwendbar für irgendwelche Zwecke. Sie können die Leute
auch die Marschmusik nicht?
Marschmusik, ja, da ist aber immer Text dabei. Und die ist verwendbar allerdings, um eine Stimmung zu erzeugen. Weswegen ja auch Platon in seinem idealen Staat in der Politeia die Musik verbieten wollte, weil die Musik ist sozusagen nicht steuerbar.
Ulrich Greiner, lassen Sie uns über Ihre Biografie sprechen. Wir haben ja einiges schon gehört. Sie wurden am 19. September 1945 in Offenbach am Main geboren, aufgewachsen in Bornheim bei Frankfurt. Wie muss man sich Ihr Elternhaus vorstellen?
Naja, das war eben das übliche Kriegs- oder Nachkriegssituation, wobei die bei uns auch gar nicht so schrecklich war. Aber es war so, mein Vater war an der Front, und als meine Mutter mit mir niederkommen wollte, wollte sie eigentlich in ein Krankenhaus ihrer Wahl in Frankfurt. Sie ist Frankfurterin gewesen. Und als es dann soweit war, war dieses Krankenhaus zerbombt, war nichts mehr davon übrig. Und deswegen musste sie nach Offenbach. Das hat sie oft beklagt, aus vielen Gründen, dass infolge dieses Missgeschicks ich in Offenbach geboren worden bin. Das versteht kein Hörer außer einem Offenbacher, weil es gibt eine alte, auch schon ein bisschen kurios gewordene Feindschaft zwischen den Offenbachern und den Frankfurtern. Und die Frankfurter blicken auf die Offenbächer herab, grundlos, aber so war das eben damals. Und meine Mutter ist dann in Abwesenheit meines Vaters dann zu ihren Eltern gezogen, in dieses schon erwähnte Reihenhaus in Bornheim, wo mein Großvater und meine Tante lebten, und hat mich da aufgezogen. Und mein Vater kam erst zurück, da war ich schon über 3 Jahre alt, wurde dann aus der Kriegsgefangenschaft entlassen und hatte dann, er war freier Architekt, und hatte am Anfang die größten Schwierigkeiten überhaupt, Geld zu verdienen. Er war ein bisschen zu spät gekommen, weil die Architekturbüros hatten schon die 3 Jahre nach dem Zusammenbruch schon auch genutzt, um sich die Startlöcher zu graben. Und das Büro, bei dem er eigentlich hatte arbeiten wollen, brauchte ihn nicht mehr. Die hatten inzwischen jemand anders eingestellt, sodass er eine Zeit lang als Nachtwächter arbeitete. Aber dann hat er es doch relativ bald geschafft, weil natürlich auch die Bauaufträge dann doch kamen.
In den 50er, 60er Jahren.
Wiederaufbau. Genau. Und da hat er dann es doch zu einem gewissen Ansehen gebracht, ja.
Ich habe mich nämlich gewundert, in Ihrem Büchlein liest man oft, ja, man musste sparen, im großen Garten wurde Gemüse angebaut. Und ich dachte, na, als Architekt in den 50er Jahren hat man doch sicher sehr gut verdienen können.
Naja, das kam erst allmählich. Das war nicht so ohne. Ich glaube übrigens auch, dass mein Vater er war ein guter Architekt, aber kein besonders guter Geschäftsmann. Er hat sich dann oft auch in Sachen zerrieben, mit denen er sich nicht hätte beschäftigen müssen. Er hat zum Beispiel, was ich auch noch gut in Erinnerung habe, er hat die Bauaufsicht immer selbst gemacht. Das machen ja Architekten heute nie mehr, weil es zu aufwendig ist und weil man in der Zeit, in der man Bauaufsicht macht, ja selber schon wieder was Neues hätte akquirieren können. Also es gab einen kleinen Wohlstand so in den 50er, 60er Jahren, da kam das allmählich. Aber es war trotzdem immer relativ knapp. Später, als es besser wurde, lag es sicher auch an meiner Mutter, die das Sparen so gewöhnt war, dass es nicht anging, eine Scheibe Brot mit Wurst der Gestalt zu belegen, dass die Scheibe überhing. Das ging nicht.
Gibt es sonst noch Erinnerungen, die Sie haben an diese, ja, gerade vorbeigegangene Kriegszeit, also Unterhaltungen der Eltern, Schweigen oder Trümmer oder was in diesen ersten Jahren direkt nach dem Krieg so waren und Sie als Kind vielleicht auch bewusst dann wahrnehmen konnten?
Also meine erste und früheste Erinnerung, da war ich 3 Jahre alt, und deswegen kann es gut sein, dass die stimmt, weil man sagt, dass die Erinnerung mit 3 Jahren etwa einsetzt. zeigt ein Bild, wie ich an der Hand meiner Mutter mit einer Milchkanne aus Blech oder Aluminium, was das war, einen Pfad entlang ging und dieser Pfad schlängelte sich zwischen Trümmerbergen hindurch. Und dieses Bild sehe ich vor mir. Das war also, Frankfurt war ja noch im Krieg wahnsinnig zerstört. Das muss dann also 1948 gewesen sein und da war natürlich, lagen überall noch die Trümmer. Ne? Und das erinnere ich noch ganz schwach. Und was den Krieg betrifft, so erinnere ich etwas Zweites, das war schon sehr viel später, das war dann, wenn ich es recht sehe, 1956, wo meine Mutter plötzlich in Tränen ausbrach und rief, es gibt Krieg. Und das war der Ungarnaufstand. Und die Kriegsfurcht, die ja damals in allen Köpfen virulent war, die sah in diesem Ungarnaufstand und dem Einmarsch der Russen den Beginn eines neuen Krieges, ja.
Vater-Sohn-Verhältnis, das ist ja ein Thema, das in der Literatur beliebt ist, oft Thema auch. Und wir verdanken manchen problematischen Vater-Sohn-Beziehungen viele interessante und große Werke. Wie war Ihre Beziehung zu Ihrem Vater?
Na, mit einem Wort schwierig. Weil er gehörte natürlich dieser Kriegsgeneration an. Er war ein Frontsoldat gewesen, er war kein Nazi gewesen, aber natürlich, sonst hätte er das ja wie viele gar nicht machen können, der Überzeugung anfangs jedenfalls gewesen, dass man für etwas kämpft, wofür sich zu kämpfen lohnt. Er war an der russischen Front und muss da auch Dinge erlebt haben, die ganz grauenhaft gewesen sind. Gelegentlich sprach es auch zu ihm heraus. Ich wollte das natürlich nicht hören. Kriegserzählungen wollte man sowieso nicht hören. Zweitens bekamen wir die auch in der Schule von den Lehrern erzählt, die ebenfalls aus dem Krieg gekommen waren. Und es gibt ja dann so einen auch wahrscheinlich tragischen Moment, dass diese Kriegsheimkehrer, die heute würde man sagen, sehr oft auch traumatisiert gewesen sind, ja niemanden hatten, der das hören wollte, was sie da erzählten. Ne? Das war also ein Konfliktpunkt und der andere war natürlich, entstand dann natürlich mit der 68er Bewegung, die berühmten Anti-Autoritären, und da haben wir uns entzweit, um es in aller Kürze zu sagen.
Für immer?
Ja, das ist eigentlich ein bisschen, hat mich oft betrübt oder bedrückt. Ich wollte mich mit ihm versöhnen und hatte eben schon einen Rotwein gekauft, weil ich dachte, Mensch, das muss jetzt auch mal gut sein. Und dann ist er sehr plötzlich gestorben an einem Hirnschlag. Er ist sehr jung gestorben, er war 68 Jahre alt. Und ist es also zu keiner Versöhnung gekommen. Ja, ist schade.
Ulrich Greiner, kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Scham. Sie haben vor knapp 2 Jahren ein Buch geschrieben über dieses Thema. Scham, schämen, etwas peinlich finden und über den Schamverlust. Und weshalb das Gefühl der Scham ein sehr tiefes und starkes Gefühl ist, das für viele Schriftsteller Anlass zur Reflexion über sich selbst und zum Schreiben ist. Erstmal, wie sind Sie auf dieses Thema gekommen?
Na, das war ein ziemlich langer Weg. Es gibt sozusagen mehrere Ursachen. Die eine ist natürlicherweise die, dass ich noch zu der Generation gehöre, die in auf altmodisch-bürgerliche Weise erzogen worden ist und insofern auch ein sehr traditionelles Schamverhalten entwickelt hat. Ich weiß noch, dass ich mich sehr schämte, als es dann in der Schule üblich wurde, im Jungssport sich, was man heute selbstverständlich findet, nackt unter die Dusche zu stellen. Ich war nicht der Einzige, der sich schämte, sich vor den Kameraden nackt zu zeigen, aber daran erinnere ich mich noch. Das ist sicher eine der Ursachen gewesen und deswegen fand ich ja auch diese 68er-Bewegung in einigen Punkten so reizvoll, weil es ging ja damals ja auch um eine Art von Schambekämpfung. Ja, das ist aber mehr
Befreiung
von Schamgefühlen. Man dachte, Schamgefühle seien ein bürgerliches Relikt und die müsse man ablegen, was ich heute nicht mehr glaube.
Sie erinnern in diesem Buch über den Schamverlust an ein ganz besonderes Ereignis. 22. April 1969, Frankfurter Uni, Hörsaal 6. Der Philosoph Theodor W. Adorno geht zum Pult und will mit seiner Vorlesung beginnen. Und ja, erzählen Sie bitte, weil Sie dabei waren, was dann passiert ist.
Ja, es stürmten also zwei Studentinnen mit schwarzen Lederjacken, so erinnere ich das, auf die Bühne, öffneten diese Jacken, unter denen nichts war außer ihren Brüsten und bedrängten, also damit Adorno. Es war eine Provokation, ein Happening, könnte man auch sagen. Und Adorno war entsetzt und hielt gewissermaßen die Aktentasche hoch und floh aus dem Saal. Das war das sogenannte Busenattentat. Ich meine, das Wort Busenattentat ist ja wirklich köstlich. Und das war so eine Zeit, in der man also solche Happenings also irgendwie ganz toll fand.
Haben Sie geklatscht oder was haben Sie gedacht?
Nee, geklatscht habe ich nicht. Es war, ich glaube auch nicht, dass geklatscht wurde. Es war eine allgemeine Verblüffung. Es war auch, die das vorbereitet hatten, dieses sogenannte Attentat, waren ja auch nur ganz wenige gewesen. Und das sollte auch eine Art von Strafe sein, weil Adorno, das war so, es gab damals zwischen Adorno und dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund, dem SDS, einen Konflikt, weil der SDS das Frankfurter Institut für Sozialforschung besetzt hatte. Man sah damals in Adorno einen Wegbereiter der Studentenbewegung, man sah in ihm einen Neomarxisten. Das hat vor allem natürlich auch die Presse immer stark betrieben, diese Sicht der Dinge, und das ist eigentlich völliger Quatsch. Und deswegen wollten sie, dass der SDS mit der Besetzung dieses Instituts erreichen, dass Adorno eine bestimmte Forderung mit unterstützt. Jedenfalls hat Adorno die Polizei gerufen.
Das Busenattentat war quasi die Rache dafür?
War die Rache, genau.
Ah ja. Und was hat das nun mit Scham zu tun? Warum erzählen Sie das in Ihrem Buch?
Naja, weil Scham ist ja ein vieldeutiges Wort. Scham bedeutet einerseits, dass man sich selber schämt. Andererseits bedeutet es, dass man beschämt wird. Und das war der Versuch einer Demütigung Adornos durch Beschämung. Und diese Beschämung wurde erreicht durch Schamlosigkeit. Es ist ja dieser Versuch, mit dem nackten Busen Aufmerksamkeit zu erregen, vor ein oder zwei Jahren, ich weiß nicht, wann diese Gruppe Femen gegründet wurde, mit einem doch immerhin nennenswerten Erfolg nochmal propagiert worden.
Die waren auch im Kölner Dom und sind auf den Altar gesprungen, barbusig.
Genau, aber es war damals eben insofern eine völlig andere Zeit, als die Akteure dieser Szenerie nicht mal dafür gesorgt haben, dass ordentlich Fotografen oder gar Kameras dabei sind.
Wäre heute anders.
Das wäre heute anders. Heute würde man das natürlich sofort aufnehmen und ins Netz stellen. Es gibt von dem Vorgang selbst nur ein oder zwei Fotos, muss man sich vorstellen. Und der Fotograf, der das fotografiert hat, ich glaube, der auch zu den Akteuren gehörte, der hat untersagt, dass diese Fotos veröffentlicht werden. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, das ist Jahre später recherchiert worden, weil sowohl er als auch die Akteurin, das waren nicht nur diese beiden Frauen, es waren noch andere dabei, die das mitgeplant hatten, sich ganz schrecklich geschämt haben.
Waren Sie aktiv in der Studentenbewegung damals?
Nein, ich war eigentlich eher dagegen. Ich war 1967 in Tübingen, da spielte die Studentenbewegung noch gar keine Rolle. Und dann kam ich 1968 zurück nach Frankfurt und da war aber schwer was los. Und ich fand das alles ziemlich schrecklich. Ich fand zwar manche Forderungen richtig, aber ich hatte immer eine große Abwehr gegen so Massensituationen. Ich bin auch nie in Demonstrationen mitgelaufen.
Ulrich Greiner, immer über Literatur geschrieben, Ihr ganzes Berufsleben lang. Sie haben auch über Filme geschrieben, ja, anfangs, das weiß ich. Kam nie der Gedanke, jetzt schreibe ich mal selber einen Roman. Das würde ja naheliegen.
Naja, natürlich kam der Gedanke. Ich habe das auch mal vor vielen Jahren versucht, habe es glücklicherweise nicht veröffentlicht, weil als ich es später nochmal las, dachte ich, nee, das ist nix. Hab aber jetzt
Ihre Frau gezeigt?
Nee, da kannte ich die noch gar nicht. Und habe jetzt ja sozusagen eine kleine Mogelei betrieben, indem ich diese von Ihnen erwähnte Autobiografie alphabetischer Roman genannt habe und mich ja manche Leute fragen, wieso nennst du das Roman? Das ist doch alles aus deinem Leben. Ich tue das deshalb, weil mir klar war, dass ich in bestimmten Abschnitten, wenn ich versuche, eine Geschichte zu erzählen, die zwar in der Regel aus meinem Leben kommt, im Vorgang des Erzählens da etwas bearbeite und im Vorgang des Erinnerns etwas hervorhole, von dem ich nicht genau weiß, ob es genauso gewesen ist. Und das ist ja beim Erinnern immer so. Es gibt ja keine menschliche Gabe, die so in die Irre führen kann wie die Erinnerung. Und das finde ich dann, gerade wenn man versucht, literarisch zu schreiben, auch reizvoll, weil, deswegen habe ich es auch Roman genannt, weil es ja nicht darauf ankommt, gewissermaßen im Zeugenstand die Wahrheit zu sagen, sondern etwas zu erzählen oder auch mir etwas zu erzählen. Also insofern habe ich mit diesem Büchlein schon einen kleinen Schritt in die Richtung getan, nach der Sie gefragt haben. Aber es ist sehr schwer, weil wenn man so viel liest und gelesen hat wie ich, dann ist der Vergleichspunkt, den hat man ja im Kopf, ne? Und dann weiß
hängt
man,
die Latte sehr
ein
hoch.
Frust wird aus mir nicht mehr werden.
Ulrich Greiner, Thema Alter. I'm a rather elderly man. So lautet der erste Satz von Herman Melvilles Bartleby, The Scrivener. So beginnen Sie in dem kurzen Vorwort zu Ihrer autobiografischen Erzählung. Und dann wägen Sie die verschiedenen Übersetzungen dieses Satzes ab. Sie schlagen quasi vor älterer Mann, bejahrter Mann oder Mann in recht vorgerücktem Alter. Sie können sich aber irgendwie nicht entscheiden. Jetzt die Frage, Sie sitzen ja nun vor mir, haben Sie inzwischen ein passendes Wort für Ihr gefühltes Alter gefunden? Denn danach suchen Sie ja nach einem Wort für Ihre Befindlichkeit.
Naja, es ist nicht so, dass ich danach suche, sondern mir ist das an diesem Bartleby aufgefallen, wie die Übersetzer da rumeiern. Und das liegt natürlich nicht an der Schwäche der Übersetzer und auch nicht an der Schwere der Aufgabe, sondern daran, dass der Begriff ein etwas älterer Mann auch seine Bedeutung ändert und natürlich auch in jedermanns Perspektive eine andere Bedeutung hat. Also wenn ich mit meinen Kindern rede und die sagen, ja, der ist schon ein bisschen älter und dann kommt dann irgendwie so ein 50-Jähriger, dann zucke ich natürlich zusammen. Mit
Wie
ich
alt
mit
sind meinen, denn Ihre Töchter? Sie haben zwei Töchter.
So Mitte 20, ja, ja. Und das begegnet einem ja selbst. Man wächst ja auch mit seinem Alter und ich finde mich ja dann mit meinen 70 Jahren überhaupt noch nicht alt, sondern sehe dann also doch mit Freude, dass es noch Leute gibt, die wesentlich älter sind. Und also da bin ich sozusagen noch jung dagegen. Nein, Sie fragen, wie ich mich beschreiben würde, das kann man eigentlich auch gar nicht. Also solange ich geistig und körperlich fit bin, toi, 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 muss ich eigentlich dafür auch gar kein Wort finden. Das Problem ist nur, und deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben, das geht ja wahrscheinlich jedem so, die Frist wird kürzer. Niemand weiß, wie lang sie ist. Neulich habe ich gelesen, die Lebenserwartung in Zukunft wird über 120 Jahren liegen. 120 Jahre hätte ich noch 50 Jahre. Das ist auch, weiß nicht, ob das eine verlockende Vorstellung ist.
Ich habe Sie am Anfang nach Begegnungen mit Autoren gefragt und die letzte Frage ist, wem möchten Sie gerne einmal begegnen? Wen möchten Sie gerne einmal persönlich kennenlernen?
Na, wenn ich jetzt das auf Autoren beschränke, so hatte ich immer mal den Versuch unternommen, mit Philip Ross ein Gespräch zu führen, weil ich ihn immer noch bewundere und eine Zeit lang auch sehr intensiv gelesen habe. Aber das ist mir nicht gelungen und wird mir auch nicht gelingen. Es gibt ja ein paar berühmte ältere Autoren, komischerweise denke ich dabei an ältere, auch zum Beispiel Milan Kundera. Ja, Milan Kundera, der in Paris lebt seit vielen Jahren, dessen letztes Buch ich also ganz großartig fand. Mit Kundera würde ich gerne mal reden, weil der auch so eine interessante Biografie hat, als Renegat gewissermaßen.
Tschechien,
ja, kommt aus Prag. Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins ist sein berühmtestes Buch. Ja. Und das letzte Buch, das ist wirklich, wirklich ganz toll.
Ich kenn's nicht, machen Sie uns Lust.
Das ist schwer in einem Satz zu sagen. Okay. Das spielt eigentlich an einem Nachmittag in Paris und da gibt es fünf Freunde, die auf verschiedene Weise immer wieder miteinander zusammenkommen. Und im Hintergrund spielt aber das ganze Thema Stalinismus und Kommunismus eine große Rolle. Es geht natürlich auch um Liebschaften und das ist sozusagen ein sehr leichtes Kammerspiel, wo auch Treue und Untreue eine Rolle spielt, enttäuschte Beziehungen. Aber Kundera zu treffen ist aussichtslos, das sagen mir alle, die ihn kennen. Er will niemanden sehen. Ja, so ist das.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.